Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starke Frauen. Es ist die sage und schreibe 250. Episode.
Wahnsinn.
Das ist auch der Grund, warum wir jetzt auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus wechseln werden. Wir haben nämlich 250 spannende Biografien und Sonderepisoden, wie zum Beispiel die Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland und Afghanistan oder über Sexismus in Kinderhörspielen gemacht und wirklich 5,5 Jahre gebrettert, nämlich wöchentlich für die Sichtbarkeit von spannenden Frauen gesorgt und auch spannenden Frauenthemen, weshalb wir wahnsinnig stolz sind und uns ein bisschen mehr Freizeit für weitere spannende Projekte gönnen wollen und auch müssen. Ja. Seit Folge 1 an meiner Seite die wunderbare, großherzige, beste, schönste, großartigste Katrin Jakob.
Oh, wow. Ja, also es ist eine kleine Zäsur, die da passiert für uns. Aber genau, wir haben ja so viel, wo ihr noch aus den Vollen schöpfen könnt. Also genau, jetzt ist mal ein bisschen mehr Raum für andere Projekte. Du sagtest gerade großartige, ob ich so artig bin, weiß ich nicht, aber Spaß beiseite. Ich möchte natürlich auch dich vorstellen, die beste Podcast-Partnerin, die ich mir wünschen könnte in all dieser Zeit, die einzigartige, starke und mutig voranschreitende Kim Seidler.
Bam. Ach, wie schön. Ja, unsere Intros sind immer so kleine Affirmationsbooster. Ich mag das total. Und ja, ihr Lieben, wir beschäftigen uns in diesem Podcast auch sehr viel mit dem Frausein und Frauenbild allgemein. Ja, auch mit Schönheitsidealen, Körpergefühl, Charme, aber natürlich und ganz besonders mit Sisterhood im besten Sinne.
Und in den letzten Jahren, viele von euch haben uns ja von Beginn an begleitet, vermehrt auch mit dem Älterwerden. Und da dachten wir uns, laden wir doch mal eine Frau ein, die sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat darüber. Und als, ja, magische Grenze hat sie sich da die 50 vorgenommen oder das Alter 50, ne?
Genau, sie ist zwar selber noch keine 50, aber sie möchte vorbereitet sein und schaut nach weiblichen Vorbildern jenseits dieser magischen Grenze. Diese Gästinnen lädt sie seit ein paar Jahren in ihren Podcast 50 über 50 ein.
Und nun hat sie ein Buch dazu veröffentlicht. Ihr erstes mit dem Titel »So alt war ich noch nie«. Jüngst erschienen bei Rowohlt, und wir begrüßen hiermit ganz herzlich die Journalistin, Podcasterin, Podcastproduzentin und Autorin, die wundervolle Stefanie Hielscher. Hallo Stefanie.
Hallo ihr zwei. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung und erstmal herzlichen Glückwunsch zur 250. Folge. Freue ich mich natürlich besonders, Danke. In dieser Folge Gast sein zu dürfen. Dankeschön.
Sehr gern, sehr gern. Ja, das fanden wir eigentlich ein Perfect Match. Da ist ja auch die 5 sozusagen mit drin oder die 50.
5 mal 50.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du da bist, und wir hören auch gleich auf zu reden. Gleich die Frage, wenn du Leuten auf einer Party erzählst, was du so machst, was erzählst du als erstes?
Eigentlich erzähle ich direkt, dass ich einen Podcast mache, der heißt 50 über 50, und dann erzähle ich, worum es geht, was ihr ja gerade schon so schön zusammengefasst habt. Und irgendwie ist es auch immer... Also es folgt eigentlich immer ein Gespräch, weil natürlich jeder eine Meinung zum Alter hat oder Erfahrung mit dem Alter hat. Und Ja, eigentlich versteht immer jeder sofort, was ich mache.
Cool, sehr schön. Bis du die Frau wurdest, die du jetzt bist, ist natürlich viel passiert und wir fangen immer ganz von vorne an und würden gerne mal einen Abstecher in deine Kindheit machen. Wo kommst du her? Wie bist du so aufgewachsen?
Ich komme aus Lippstadt, das ist in Nordrhein-Westfalen. Die nächste große, schöne Stadt ist Münster, würde ich mal so sagen. Wobei ich jetzt nicht Paderborn und so weiter dissen möchte. Es gibt auch schöne kleinere Städte, aber das kennt man vielleicht nicht so genau. Lippstadt heißt die Stadt. Sehr schön, kleine westfälische Stadt mit viel Kopfsteinpflaster und Wasser und Parks und Fachwerkhäusern. Und ich bin in einem kleinen Vorort aufgewachsen mit meiner Familie, meinem Vater und meiner Mutter und meinem 4 Jahre älteren Bruder. Und genau, ich würde sagen, so ganz klassisch in der ganz normalen kleinen Familie. Wir hatten das Glück, irgendwie ein Haus mit Garten zu haben. Es gab ganz viele Kinder in der Nachbarschaft. Ich war sehr viel draußen, bin durchs Dorf gezogen und ja.
Wie warst du so als Kind?
Extrem schüchtern. Also sehr, sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend und sehr, ja, weiß ich nicht, so auf Konsens, auf Ausgleich bedacht. Ich glaube, viele von uns sind so erzogen worden, ja, dass wir absolut gut reinpassen und funktionieren. Und ja, ich glaube, das wurde mir auch ein bisschen so mitgegeben, ne? Also einmal natürlich ein bisschen durchs Elternhaus, wobei meine Eltern sehr liebevolle Eltern sind, aber die Zeit war halt einfach so. Mhm. Und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, nicht mehr so schüchtern zu sein, das so ein bisschen abzulegen, ein bisschen selbstbewusster zu werden und nach draußen zu gehen mit dem, was ich so mache und wer ich so bin.
Mhm. Was wolltest du werden?
Tierärztin und in der Freizeit Friseurin. Witzig. Das war quasi so mein Plan als Kind. Mhm. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt. Ich habe dann über Architektur nachgedacht, über Medizin so ein bisschen. Also im Grunde, ihr müsst euch vorstellen, in einer Kleinstadt ist es halt so, dass jetzt nicht der Horizont sozusagen für alle Berufe, die es da draußen gibt, direkt so da ist. Also für mich gab es eigentlich Lehrer werden, das kam für mich nicht in Frage. Meine ganze Familie besteht aus Lehrern und ich fand es irgendwie, war nicht so mein Weg. Ich wusste einfach, ich muss was anderes machen. Dann blieb halt noch Architektur, Medizin oder ja, Jura. Das habe ich dann auch angefangen zu studieren tatsächlich. Es war überhaupt nicht meine Tasse Tee. Und nach 3 Semestern habe ich abgebrochen. Und bin dann erstmal wieder zurück nach Hause, weil das so, ja, irgendwie das Semester dann so lief und ich dann für mich irgendwie schon fertig war. Und habe dann so Jobs gemacht und habe mich dann neu orientiert und habe beschlossen, Kulturwissenschaft zu studieren und Literatur mit Schwerpunkt Medien und Dokumentarfilm und habe das Grundstudium in Marburg gemacht, auch eine sehr schöne kleine Stadt und bin dann aber zum Hauptstudium nach Berlin, auch relativ schnell. Ich glaube, ich habe ja 2 oder 3 Semester fürs Grundstudium gebraucht, habe so ein bisschen auf die Tube gedrückt, damit ich dann in die große Stadt kann.
Noch eine kurze Frage von mir. Hattest du eigentlich weibliche Vorbilder damals? Also war es die Mama oder jemand anderes, die Tante oder vielleicht irgendein Superstar, den du als Plakat an deinen Kinderzimmerwänden hängen hattest?
Irgendwie nicht so explizit. Also mir fällt es heute noch schwer mit den Vorbildern. Also wenn ihr mich jetzt nach einem Vorbild fragen würdet, dann würde ich euch wahrscheinlich auch nicht einzelne Namen nennen, weil ich finde, dass jeder so viel mitbringt und in jeder Biografie, in jeder Geschichte so viel steckt, aus der man sich irgendwas ziehen kann. Aber genau. Für mich gibt es nicht diese eine Personifizierung eines Vorbilds. Muss ich sagen, das war auch als Kind nicht so.
Also das haben wir auch. Also wir sind eher so, dass wir Teilaspekte bei einzelnen Biografien total spannend finden und uns als diesen Part als Vorbild nehmen, ne? Dass wir jetzt sagen, oh, das gefällt mir gut, so möchte ich auch mal sein.
Also wenn wir die Frauen fragen, kommen halt auch sehr viele fiktive Figuren, ne? Pippi Langstrumpf oder vor allem von Astrid Lindgren, die ja so ganz starke Mädchen auch gezeichnet hat in ihren Büchern, ne? Ronja Räubertochter und so. Ich wollte das auf jeden Fall auch werden. Und als Kim und ich, bevor wir diesen Podcast starteten, haben wir genau darüber auch gesprochen und festgestellt, huch, in der echten Welt. Klar, kommt dann natürlich auch immer mal so eine Angela Merkel, vor der man irgendwie Respekt hat, dass sie sich da so in diesem Männerclub da so behauptet hat, aber so 100%, das war schon auch schwer für uns, da jemanden zu benennen. Ne?
Deswegen haben wir auch diesen Podcast gestartet, damit wir genügend Frauen sichtbar machen, weil wir auch, als wir zusammen spazieren waren, damals bei unserem damaligen Arbeitgeber, dann festgestellt hatten, wir können überhaupt eigentlich nur Frauen so an der Hand abzählen, ne? So auf 5, das war schon echt eine Herausforderung. Jetzt sind wir bei 250 möglichen oder wahrscheinlich 230 plus 20 Sonderfolgen. Genau. Mhm. Also da kannst du gerne noch mal reinhören, Stefanie, in unserem Podcast.
Da suche ich mir dann auch noch mal was raus. Das ist doch toll. Ja, super, dass ihr das macht.
Für euch da draußen natürlich auch. Es freut mich natürlich auch zu hören, dass du in Marburg studiert hast. Marburg ist meine Geburtsstadt und meine Eltern sind beide Lehrer geworden oder Lehrerin vielmehr. Das heißt, ich kenne die Bürde des Lehrerhaushalts, kenne ich natürlich auch. Wir hatten schon angedeutet, du bist auch Journalistin, du hast ein Volo gemacht bei MTV. Ja. Wie kam es dann dazu? Liegt irgendwie nah, klingt nach irgendwas mit Medien, Studieren, Literatur, aber wie kam es da und wie hat es dir gefallen? Wie war so auch das Geschlechterverhältnis bei MTV, um schon mal so eine Rutsche zu legen?
Ja, also ich habe mich nach dem Studium oder während des Studiums habe ich schon viele Praktika gemacht im TV-Bereich. Und aber auch im Verlag und mir war irgendwie nicht so ganz klar, gehe ich jetzt Richtung Lektorat oder Richtung Journalismus. Ich war so, oh ja, ich finde das irgendwie alles total spannend, ich bewerbe mich mal. Und MTV, ich meine, es bedeutete für uns alle damals ja ganz viel, ne? Gerade wenn man in so einer kleinen Stadt aufgewachsen ist, war das ja wie so ein Fenster zur Welt.
Ja, total.
Und ich habe das jeden Tag geschaut, ne? Das war für mich so, wow, okay, das ist hier mein
Ticket. Ich auch.
Ja.
Ich auch, jeder.
Genau, und ja, also ich meine, MTV war oder ist in, naja, oder war in Berlin und ich habe mich dann einfach beworben. Also ganz klassischerweise, ich kannte da niemanden, ich habe einfach meine Bewerbung dahin geschickt und das war so in der Zeit, in der ich meine Magisterarbeit gerade geschrieben habe, meinen Abschluss gemacht habe. Damals hieß es noch Magister, wenn man zu Ende studiert hat, ein bisschen andere Abschlüsse vor 1000 Jahren und ich weiß noch, ich kam aus der Bibliothek und saß in meinem Lieblingscafé, wie jeden Tag, nachdem ich irgendwie an meiner Hausarbeit oder an meiner Abschlussarbeit saß. Und auf einmal klingelte das Telefon und dann war da Markus Kafka dran. Und ich bin fast von diesem Barhocker gefallen, weil ich diese Welt ja natürlich auch überhaupt gar nicht kannte. Und fand es dann echt irgendwie krass, dass der, den ich so aus dem Fernsehen kenne, dass der mich dann anruft und einlädt, vorbeizukommen zu einem Vorstellungsgespräch. Was ich dann gemacht habe und dann habe ich irgendwie erstmal mit einem Praktikum angefangen, das 6 Monate ging und das ist dann in so ein Volontariat übergegangen, weil die mich dann übernommen haben und das war für mich so schön da zu sein, weil, das hatte so mehrere Komponenten. Auf einmal bist du natürlich so Teil von dieser Welt oder bist du noch näher dran? Musik war für mich immer wahnsinnig wichtig und irgendwie war es so, dass man von Tag 1 auch so wie ein vollwertiges Redaktionsmitglied war. Also ich habe an Tag 1 schon Beyoncé interviewt und so.
Wahnsinn.
Also das ging einfach jeden Tag, war dann da so, also das war einfach total abgefahren. Und auf der anderen Seite habe ich da super gelernt zu arbeiten, weil ich sehr lange in der News-Redaktion war, dann mit Markus Kafka auch direkt zusammengearbeitet habe und jeden Tag einen News-Beitrag erstellt habe. Das heißt, es kam irgendwie am Vortag vielleicht das Thema, du gehst heute Abend zum Konzert von XY, drehst da, machst ein Interview und morgen Mittag ist dieser Beitrag fertig. Das heißt, ich habe gelernt, wirklich schnell und effektiv zu arbeiten. Und das Dritte, was toll war, eigentlich am allertollsten, waren die Leute, weil ich kam nach Berlin und war ehrlich gesagt total lost hier, weil alles so groß war und ich kam ja auch an die Uni, als ich irgendwie schon mittendrin im Studium war und dann bin ich da so ganz naiv hin und habe immer die Leute angesprochen, ja, hallo, ich bin jetzt neu hier, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen und dann, ja, also ist irgendwie nichts passiert. Ich habe super lange gebraucht, hier anzukommen. Und da waren dann auf einmal alle meine Freunde. Wie von Tag 1 war dann irgendwie so ein, also es war irgendwie so eine ganz starke Gemeinschaft. Ich habe zu ganz vielen auch immer noch Kontakt, obwohl es jetzt so lange her ist. Genau, und das waren wie so Gleichgesinnte, die sich dann da auf einmal gefunden haben. Und ab da hat Berlin auch für mich Sinn gemacht, vorher irgendwie nicht so richtig. Und seitdem fühle ich mich hier sehr wohl. Genau. Und das Geschlechterverhältnis hattet ihr noch erfragt. Es gab auf jeden Fall einen Frauenüberschuss. Es wären mehr Frauen als Männer.
Okay.
Und ja, ich weiß nicht, das Verhältnis war bestimmt so 60-40 oder 65-35, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Über welches Jahr sprechen wir oder Jahre? Ne? Interessanterweise übrigens, dass ja einige Schnittstellen es gibt, auch über Personen. Ich habe selber auch in der Musikindustrie meine Ausbildung gemacht und auch länger gearbeitet, aber über einen meiner Mit-Azubis, der dann auch bei MTV gearbeitet hat und auch einer gemeinsamen Freundin, sind wir uns ja auch mal begegnet. Also unsere Wege kreuzten sich ganz, ganz kurz. Und ich hatte auch immer den Eindruck, dass da sehr viele Frauen arbeiten und dass es ein gutes Arbeiten ist, was mich natürlich auch freut. Genau, welches Jahr, zurück zu meiner Ursprungsfrage, kleiner Ausflug, über welches Jahr oder welche Phase sprechen wir da?
Ja, also ich bin mit Jahren irgendwie total schlecht, aber lass mich mal so raten, dass es ungefähr 2004 gewesen sein muss, als ich da angefangen habe, oder 2003?
20 Jahre her.
Oh yes.
Das ist 20 Jahre, Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, guck mal. Guck mal, wie lange es Beyoncé schon gibt.
Großartig, ne?
Genau.
Wahnsinn. Ja. Und wann bist du weg da?
Ich bin dann, ich habe mein Volo gar nicht zu Ende gemacht, weil ich ein Angebot bekommen habe von einem anderen Unternehmen. Bin da 2 Monate vorher gegangen. Also ich glaube, ich war so, naja, knapp 2,5 Jahre da.
Und ja, bis es dann zu dem Podcast kam, sind ja auch noch so ein paar Jahre vergangen.
Ja.
Ne? Und jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir, Katrin. Was machst du denn heute?
Ja, genau.
Aber eigentlich könntest du, wenn du Lust hast, uns einmal so ein bisschen einen Abriss geben über die letzten 20 Jahre, weil mich fasziniert das immer. Na, also wie ist so dein Weg gewesen nach MTV?
Ja, boah, das ist natürlich echt eine lange Zeit. Aber ich versuche es auf jeden Fall mal. Also ich war nach MTV war ich bei einer Firma, die nannte sich Hopnox. Die kennt leider heute niemand mehr, war ein bisschen seiner Zeit voraus. War eine ganz tolle Zeit, da zu arbeiten. Es gab irgendwie eine Internetplattform. Ich würde mal sagen, heute wäre es vergleichbar mit YouTube. Also wir haben ganz viele verschiedene Formate entwickelt und waren aber so ein fester Redaktions- und Moderationsstamm. Ich hatte zum Beispiel eine Kinosendung und wir konnten irgendwie war so ganz viel Budget da und wir konnten einfach jede Sendung, die wir uns ausgedacht haben,
mega
realisieren.
Oh, was für ein Traum.
Also, ich will jetzt, dass meine Oma Gute-Nacht-Geschichten vorliest. Ja, okay, mach. Hier hast du ein Kamerateam.
Hammer!
Und genau, und da war auch eine total nette Truppe, auch viele von MTV, die abgeworben wurden. Und das ist dann aber ganz krachend gescheitert, weil das Geld so ein bisschen verbrannt wurde.
Okay.
Also man hat halt vor der Realisation dieser Formate nicht so nachgedacht. Aber es gab noch ganz viele andere Komponenten. Und danach, also da war ich vielleicht auch nochmal so 2 Jahre und seitdem bin ich selbstständig. Mhm. Also jetzt auch eigentlich fast 20 Jahre und habe dann als freie Redakteurin, Regisseurin, Realisatorin gearbeitet. Viel bei Musik- und Kinderformaten. Also ich habe zum Beispiel bei The Voice of Germany gearbeitet. Mhm. Ich habe viel Kinderfernsehen gemacht für den Kika, für Nickelodeon. Ich war nochmal bei Florida TV, die für ProSieben viel machen mit Joko und Klaas. Genau, und immer so im Unterhaltungsbereich, vornehmlich Musik und Kinder. Und ich war, als Corona kam, war ich gerade fest frei bei Nickelodeon und wir haben eine ganz große Produktion gehabt. Und ja, dann sind ja alle Sets geschlossen worden und irgendwie habe ich so gedacht, okay, ich bin so abhängig von anderen Leuten. Ich muss mal gucken, was ich machen kann, um unabhängig zu sein. Und habe dann den ersten Podcast angefangen, den ich gemacht habe. Der hieß 5:1. Und ich vermisse das Format ein bisschen, denn ich bin so sehr neugierig und mag immer gerne neue Themen erschließen. Und das war ein Format, wo ich jeden Monat ein Thema hatte und aus 5 Perspektiven mit verschiedenen Interviewpartnern drauf.
Was für eine tolle Idee.
Also beispielsweise. Wow. Ja, es war super und es hat total Spaß gemacht. Also ich hatte zum Beispiel eine Staffel zum Weltraum, da habe ich mit einer Astrologin irgendwie in die Sterne geguckt, habe mit einem Astronomen geschaut, wie wird es wirklich vermessen, habe mit jemandem gesprochen, der Astronaut ist und wirklich schon mal im Weltall war und so hat sich da irgendwie Staffel an Staffel gereiht, bis das Thema Menopause in mein Leben kam und ich gemerkt habe, what? Warum spricht denn niemand darüber? Was ist denn hier los? Und habe dann irgendwie so die Verantwortung gespürt, dazu zu arbeiten, weil ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin, dass niemand Bescheid weiß und niemand darüber redet. Und so ist es dann zu 50 über 50.
Cool.
Weil ich dachte, okay, ich muss diese Lebensphase beleuchten und der Ausgangspunkt war wirklich die Menopause, war Frauengesundheit und da ist natürlich so ein bisschen mehr draus geworden und ich gucke mir auch andere Themen an, die in der Zeit dran sind, aber das war so der Startschuss.
Wow.
Ich habe das Gefühl, in der Zeit, also seitdem du gestartet bist, kommt da immer mehr.
Ja,
ne?
Ja.
Also es spült zumindest in meine Timeline. Ich bin ja nun beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch und es gibt einen großen Podcast vom MDR, der dann kam. Aber auch viele, die so privatwirtschaftlich sich des Themas angenommen haben, Menopause als Thema überhaupt für die ARD und so. Also teilst du diesen Eindruck?
Ich meine, ja, teile ich. Also es ist auf jeden Fall viel, viel mehr geworden. Als ich angefangen habe, da gab es gefühlt das Buch von Sheila de Lys, Women on Fire. Das kennen wahrscheinlich sehr viele.
Ja.
Genau, da wird so medizinisch diese Zeit der Wechseljahre beleuchtet. Dann gab es ein Buch von Miriam Stein, das heißt Die gereizte Frau. Da ging es eher ein bisschen um den gesellschaftlichen Blick auf diese Lebenszeit. Und mein allererster Einstieg, glaube ich, war das Buch von Katja Burkhardt, von der Moderatorin von Punkt 12, die persönlich über ihre eigenen Wechseljahre geschrieben hat, weil sie, so wie ich, im Grunde ganz schlimm erstaunt darüber war, dass niemand darüber redet. Und sie meinte, sie hat quasi erst in ihren Wechseljahren wusste sie halt überhaupt nicht, was los ist, bis zu so einer bestimmten Situation, wo es auf einer Straße zu einem Streit kam, in dem sie involviert war und irgendwer sagte, ach, lass doch diese dusselige Kuh in den Wechseljahren. Und da hat sie das Wort irgendwie zum ersten Mal oder diese Periode zum ersten Mal mit sich in Verbindung gebracht und hat angefangen zu forschen und meinte auch, dass es bei diesem Magazin, das sie moderiert seit 20 Jahren, das heißt Punkt 12, das kommt täglich und sie sagte, sie ist durch die Archive gegangen, hat gesehen, dass alles von A bis Z 20.000 Mal runter berichtet wurde, nur das Thema Menopause nicht einen einzigen Beitrag hatte in dieser Sendung.
Krass.
Und deswegen hat sie dieses Buch geschrieben. Wahnsinn. Und darüber, glaube ich, war mein erster Kontakt.
Ja. Der Podcast, also du bist ja auch erfolgreiche Podcasterin, ne? Mittlerweile gibt es ja über 50 Folgen deines Podcasts, 50 über 50. Worum geht es da und mit wem sprichst du? Was sind eure Themen?
Also im Grunde spreche ich mit Frauen, die zwischen 50 und 60 sind, über alles, was sie so bewegt in dieser Lebensphase. Also wie gesagt, Frauengesundheit ist für mich immer ein großes Thema, aber auch zum Beispiel finanzielle Vorsorge oder das Empty-Nest-Syndrom oder Trennungen, die viel in diesen Phasen passieren. Und genau, die Frauen haben ganz viele unterschiedliche Sachen zu berichten und ich habe für das Buch jetzt so die größten Themen quasi einmal rausgenommen und dann abgebildet. Und die Frauen, mit denen ich spreche, das sind also alles Mögliche von Sportlerinnen über Politikerinnen, Moderatorinnen, Schauspielerinnen, Autorinnen, Ärztinnen, genau, Unternehmerinnen, alles Mögliche. Hauptsache über 50.
Sehr gut.
Ich habe gestern das Interview mit Patricia Thielemann gehört, was auch noch mal mir sehr nahe ging, weil, also zum einen, weil ich ja selbst Yogalehrerin bin, natürlich nicht ansatzweise so professionell wie sie, sie hat ja mittlerweile die drei Schulen, aber weil sie eben auch diese Geschichte noch mal erzählt hat, ne, mit Dieter Wedel und da kam so viel hoch und ihre eigene persönliche Geschichte mit ihren Eltern und so. Es sind wirklich zum Teil ja total berührende, auch lustige Interviews, die so ganz unterschiedliche Aspekte und auch Herangehensweise an das Alter dann widerspiegeln. Anna Thalbach ist das zum Beispiel völlig wurscht gewesen, ne, so das Alter, naja. Und da dachte ich so, bemerkenswert irgendwie, ne, wie unterschiedlich Frauen auch sind und trotzdem vereint sie natürlich alle das Alter und ich finde das super spannend zu hören. Also es macht wirklich großen Spaß auch da, ja, von den Erfahrungen mitzuzehren und auch zu lernen.
Also ja, das freut mich.
Auf jeden Fall eine riesen Podcast-Empfehlung. Kann ich nur.
Dankeschön.
Kann ich, tun na mir klar, natürlich
auf jeden Fall.
Ja, es ist super. Also ich meine, mir geht es natürlich, mein Ansatzpunkt war ja auch relativ egoistisch, ne? Also ich dachte so, okay, wo sind denn die Frauen, die ein bisschen älter sind als ich? Irgendwie sehe ich die nicht so richtig. Und ich dachte, es wird jetzt Zeit, so wie ihr Vorbilder allgemein in den Fokus rücken wollt, so war es für mich Zeit, irgendwie mal nicht die 20 under 20 oder 30 under 30 zu zeigen, sondern eben die 50 über 50, um mir selber ja auch ein Bild von meiner Zukunft zu geben. Deswegen freut mich das, Katrin, dass dir das auch hilft.
Aber Stefanie, es kommen noch mehr als 50 Folgen, oder? Oder ist es jetzt final beendet?
Ja, ich habe die irgendwie, ich habe die jetzt so überschritten, ohne groß Bescheid zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich so drin bin. Und ich mache schon weiter, aber ich glaube, dass ich in Zukunft auch Frauen über 60 sprechen möchte, weil die natürlich nicht weniger spannend sind. Und genau, dieses Konzept vielleicht so ein bisschen öffne.
Cool, ja. Sehr cool. Du hattest jetzt gerade auch das Buch schon nochmal angeschnitten, da würden wir gerne nochmal näher drauf eingehen wollen. Das Buch, so alt war ich noch nie. Was erwartet die LeserInnen, wenn sie das Buch kaufen, zu Hause vorm Kamin schmökern möchten?
Ja, also im Grunde geht es um das, was wir gerade schon so besprochen haben. Was passiert eigentlich in dieser Lebensphase zwischen 50 und 60? Welche Themen werden wichtig? Wie kann ich mich vielleicht auch darauf vorbereiten? Ich habe zum Beispiel mit einer Finanzexpertin ein Interview geführt, Christiane von Hardenberg, die halt so ganz einfache Schritte aufzeigt, wie man seine Rente sozusagen sichern kann oder welche Überlegungen man jetzt anstellen kann, um sich für später abzusichern. Es gibt aber auch ein Kapitel mit der Moderatorin Lisa Ortgies, die drei Herzvorfälle innerhalb eines Jahres hatte. Und da geht es dann um das Thema Herzgesundheit und worauf kann ich achten, welche Tricks kann ich jetzt irgendwie anwenden, damit ich länger gesund bleibe. Und die Kapitel sind im Grunde immer so aufgebaut, dass es so einen persönlichen Einstieg von mir gibt, also eine kleine Geschichte eher so aus meinem Leben. Dann gehen wir über in ein Interview mit der Frau, die dieses Hauptthema sozusagen bespielt. Und danach gibt es noch wie so einen Mini-Ausblick für Leute, die so ein bisschen tiefer in das Thema gehen wollen. Also Sachbuchkapitel wäre jetzt übertrieben, sage ich mal. Aber es gibt so ein bisschen Daten und Fakten und einen Ausblick für eine Weiterbeschäftigung.
Cool. Wer den Namen Lisa Ortgies vielleicht schon mal gehört hat, sie hat lange, weiß ich gar nicht, ob sie es noch moderiert, aber Frau TV war so, sie war so das Gesicht von Frau TV. Und wir hatten in einer Folge über Alice Schwarzer auch mal erzählt, dass sie kurzfristig versucht hat, die Emma-Redaktion von Alice Schwarzer zu übernehmen und dann die beiden sich derartig zerstritten haben, dass es nicht lange währte und Alice dann selber wieder übernommen hat. Das nochmal so eine kleine Bemerkung zu Lisa Ortgies, die ich auch ganz, ganz großartig finde und Frau TV auch für mich nochmal so ein Format war, wo so Frauenthemen auch überhaupt mal ein Thema waren im deutschen Fernsehen, ne? So ganz unverkrampft und irgendwie mit so einem, mit viel Humor, das fand ich immer so schön. Das hat mir echt sehr gut gefallen.
Ja, die macht auch ganz schöne Arbeit auf Instagram, also Stichwort Humor.
Ja.
Ganz humorische Reels, aber immer auch sehr kraftvoll und sehr meinungsstark. Und außerdem hat sie gerade auch ein Buch rausgebracht, das heißt Heißer Scheiß. Und das befasst sich auch mit den Wechseljahren.
Ja, ach toll. Danke für den Tipp. Mir fiel noch ein Podcast-Tipp ein, wo du gerade sagtest, du würdest gerne das öffnen Richtung 60 plus vielleicht auch. Ne? Das kennst du bestimmt auch. Wiser Than Me von Julia Louis-Dreyfus, ja, die unter anderem auch mit Jane Fonda, ich glaube, das war ihre erste Folge, ein Interview geführt hat. Auch eine wahnsinnige Frau, aber auch Billie Jean King, über die haben wir auch mal eine Folge gemacht. Genau, da sind wir auch, also kommen so langsam zum Ende. Mhm. Vielleicht noch kurz, das Buch ist ja schon erschienen. Wir nehmen vorher auf für euch da draußen. Das Buch erscheint am 12.11. Ihr könnt also jetzt schon losziehen und es euch kaufen. Genau, wir müssen so langsam zum Ende kommen und würden gerne noch mal so ein bisschen allgemeiner werden. Da sind wir schon mittendrin, so im Frausein. Ja, was gefällt dir oder was magst du am Frausein? Oder vielleicht auch nicht. Ne? Du bist ja nun mit deinem Podcast auch mittendrin und machst den Eindruck, dass du sehr gerne Frau bist. Deswegen teil mal mit uns dein Frausein-Gefühl.
Ich finde das total schwierig und ich habe schon, als ihr die Fragen geschickt habt, vorher habe ich schon gedacht, dass ich euch das erstmal gerne fragen wollen würde, weil für mich ist das so... Irgendwie, also ich weiß schon, was eine Frau ist, ne? Ist ja klar, ich bin ja auch eine und spreche mit vielen, aber ich bin immer so eher auf der, weiß ich nicht, also für mich sind erstmal alle so Menschen, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie das ist, so konkret, ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Mhm. Wie würdet ihr die denn beantworten?
Das geht uns... Ich glaube, uns geht es ein bisschen ähnlich und auch wieder nicht. Also ich bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen zu sagen, ne, dass eine Antwort zu geben, die so in einem Klischee endet, von wegen einfühlsamer, umarmender. Das Thema Mutterschaft haben wir auch immer mal wieder hier thematisiert. Was heißt das eigentlich für mich mit einem unerfüllten Kinderwunsch, ne, vor allem, den ich auch hier in diesem Podcast schon thematisiert habe, natürlich auch viel mit diesem Begriff der Mutter oder dieser Vorstellung von Mutter etwas ist, was mit Herzlichkeit und mit Herzlichkeit vor allem und einem Kümmern zu tun hat. Ist das per se eine Eigenschaft, die Frauen haben, würde ich sagen, nein. Ich habe zum Beispiel sehr liebevolle, fast mütterliche Männer in meinem Umfeld gehabt, auch beim Aufwachsen. Deswegen geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir, dass ich auch mit diesem Podcast da immer wieder mir diese Frage stelle. Ja. Ne? Ich finde, ich kenne ganz, ganz wundervolle, tolle Frauen, die eine unglaubliche Kraft ausstrahlen. Ich kenne auch wundervolle Männer, sehe natürlich auch mit diesem Podcast nochmal anders auf den Begriff des Patriarchats, ne? Und auch eine Art Bedrohung, die von Männern ausgeht und auch vielfach in den Medien jetzt immer mehr thematisiert wird. Wehre mich auch so ein bisschen gegen dieses Die gegen Wir oder Wir gegen Die. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte auch keine klare Antwort darauf, außer dass ich es toll finde, eine Frau zu sein. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, Mann zu sein, aber das liegt auch daran, weil ich eine bin. Mhm. Ne?
Also ich fände...
Ich werf den Ball gleich mal weiter an Kim.
Ja. Ich glaube, diese Stereotypen, die du gerade genannt hast, das ist das, was mich stört. Ich sehe das ähnlich. Ich mag halt gerne den Mensch in den Fokus rücken. Ich mag nicht so gerne benachteiligt werden, weil ich eine Frau bin. Ich weiß, als ich 40 wurde, habe ich zum Beispiel Champagnerflaschen knallen lassen, weil ich wusste, dass karrieretechnisch jetzt ich nicht mehr gefragt werde. Und wo sehen Sie sich privat in den nächsten 5 Jahren? Sondern das Thema ist dann einfach durch mit 40. Da bist du nicht mehr so präsent. Du bist aber allgemein in der Gesellschaft dann auch plötzlich nicht mehr ganz so präsent. Und das fand ich halt immer ein bisschen schade an dieser Auseinanderdeklinierung und auch, ich arbeite unfassbar gerne mit Männern zusammen, die man jetzt, wie Katrin es gerade so schön gesagt hat, die stereotypische Bezeichnung weiblich, nämlich Kümmerer, liebevoll und so weiter. Und ich finde, dass halt der Ursprung ist ja die Sozialisierung hier in diesem westlichen Land, dass Frauen so zu sein haben und Männer so und wir sind genauso. Ich war auch, wie Stefanie, sehr schüchtern als Kind, weil ich halt sozialisiert wurde, dass ich mich anzupassen habe, dass ich still zu sein habe, mich kümmern soll, dass allen es gut geht. und so weiter. Deswegen finde ich auch diese Frage, was magst du am Frausein, sehr, sehr schwierig, weil ich auch nicht möchte, dass mein Mann gefragt wird, was magst du am Mann sein, weil wir sind halt vom Geschlecht, ne? Wir hatten das, wir hatten ja auch mal die Folge über die Frauenrechte gemacht. Das eine Geschlecht ist nach innen gestülpt, das andere Geschlecht nach außen gestülpt, bis dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der französische Gelehrte eine Romanreihe rausbrachte, um Frauen halt zu denunzieren und zu Rousseau zurückzustellen. Rousseau war's. Und seitdem lieben wir diese Stereotype und es ist wahnsinnig schwer, aus diesen Stereotypen rauszukommen. Ja, deswegen, ich gebe das Wort jetzt an Stefania.
Ja, also Katrin, ich habe irgendwie so gedacht, als du gesagt hast, du möchtest das auch nicht so trennen. Ich könnte mir halt für den Podcast auch voll gut vorstellen, jetzt Männer mit reinzunehmen, weil auch Männer kommen in die Wechseljahre. Das nennt sich Andropause. Mhm. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension, weil bei denen ist es das Testosteron, das abnimmt, aber pro Jahr 1%. Also wenn man sich das so verdeutlicht, ist das eine ganz, ganz sanfte Kurve. Im Gegensatz dazu gehen bei uns die verschiedensten Hormone rauf und runter. Es ist wirklich nicht zu vergleichen und dennoch ist es eine Umstellung. Und ich habe viele männliche Freunde, die jetzt auch über 50 sind, die vergleichbare Themen haben wie die Frauen in dieser Lebensphase. Und ich finde das wahnsinnig spannend, weil ich finde am Ende, natürlich ging es mir jetzt darum, auch mal den Fokus irgendwie auf die Frauen zu setzen und denen diese Bühne zu geben. Aber am Ende steht für mich immer das Integrative und der Dialog und nicht das Ausgrenzende. Von daher wird es mit Sicherheit bald auch Männerstimmen in meinem Podcast geben.
Spannend. Mhm. Also ich werde auf jeden Fall reinhören, weil ich kenne auch solche Männer, die das auch verbalisieren, was sich da bei ihnen so ändert. Ne? Nun stehst du selber ja, also hast noch ein paar Jahre bis zur 50, ne? Und ja nun auch mit vielen Menschen gesprochen. Was beschäftigt dich jetzt gerade so persönlich neben der Menopause, wie du gerade schon sagtest, und eben dem Thema Frauengesundheit allgemein? Gibt es etwas, was dir hilft auch beim Älterwerden oder was dich unterstützt?
So. Ja, also ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig Probleme mit dem Älterwerden, weil für mich ist zum Beispiel, Kim, was du auch meintest, diese Schüchternheit in der Kindheit und auch in der Jugend und im frühen Erwachsenenalter, ich bin so froh, dass das weg ist. Und mir geht es von Jahr zu Jahr besser. Also ich habe jetzt eigentlich per se mit dem Älterwerden nicht so ein Problem. Was ich natürlich schwierig finde, ist, dass die Körperlichkeit eine andere wird, ne? Und dass es jetzt zum Beispiel auch mal sein kann, dass du zu einer Vorsorgeuntersuchung gehst und da ist dann was. Das ist wahrscheinlicher als vor 10 Jahren. Und was ich wahnsinnig wichtig finde, ist, da habe ich auch ein ganz schönes Interview mit der Annabelle Mandeng in dem Buch, da geht es um Resilienz. Die hat ganz viele Diagnosen und Krankheiten, die sie weggesteckt hat mit Resilienz und mit einem Darübergehen und mit einem Weitermachen und einem in die Aktion gehen. Sowas finde ich gerade total spannend, muss ich sagen. Mhm. Und natürlich auch so der Ausblick, ich bin Mutter, was ist, wenn ich jetzt nicht mehr so gefragt bin als Mutter in ein paar Jahren? Und da machen mein Mann und ich uns auch so unsere Vorstellungen und stellen uns halt vor, irgendwie mehr unterwegs zu sein und wieder mehr Zeit für unsere Sachen so zu haben. Und ich finde diesen Ausblick ehrlich gesagt total positiv. Und trotzdem weiß ich, dass man sich natürlich nicht auf alles vorbereiten kann und dass es meist auch dann doch anders kommt, als man sich das vorher vorgestellt hat. Dafür ist dann die Resilienz wieder wichtig, ne? Dass man dann auch mit schwierigen Situationen umgehen kann oder irgendwie besser umgehen kann. Genau, also im Grunde ist es bei mir eher so, wie stelle ich mich auf, um gewappnet zu sein für das, was ich vielleicht auch nicht weiß.
Sehr schön.
Was kommt?
Inwiefern hilft dir Spiritualität dabei?
Ach, ja, also sagen wir mal so, ich finde es meist so, ein nettes Add-on. Also ich lese mir gerne Tageshoroskope auf und gestern war eine Freundin irgendwie zu Hause und dann haben wir auch ein bisschen geräuchert und weil irgendwie Neumond war, irgendwie ein bisschen Worte gesagt und so. Und das finde ich total schön. Viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig für mich ist, aber auch eine gute Ernährung und dass ich mich bewege und dass ich eben zu diesen Vorsorgeuntersuchungen gehe und das alles so im Weltlichen vorbereite, dass ich da meine Hausaufgaben gemacht habe. Und dann ist alles, was so oben drauf kommt, irgendwie nice to have und möchte ich überhaupt nicht missen. Finde ich schön, dass das alles da ist. Und Katrin, du bist ja auch Yogalehrerin. Ich habe ja auch meine Ausbildung gemacht, ohne wirklich zu unterrichten, aber natürlich gibt mir das auch was, aber das ist ja auch so eine ganz nette Mischung aus Körperlichkeit und Spiritualität.
Total.
Genau. Also es spielt eine Rolle, aber es bestimmt nicht meinen Alltag.
Was wünschst du dir für das Frauenbild in den Medien, in der Gesellschaft? Jetzt nochmal ein bisschen allgemeiner, wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss kommen, fragen wir immer gerne so eine allgemeine Frage und nach deinen Wünschen.
Ich wünsche mir mehr Respekt für Frauen im Allgemeinen und für Frauen in dieser Lebensphase, zu der ich jetzt viel arbeite, im Speziellen. Ich finde, man muss die Geschichten hören, man muss zuhören und nicht ausblenden, weil ganz viele Frauen in dieser Lebensphase in so eine zweite Reihe treten, weil ihnen auch gesagt wird, hey, du bist jetzt irgendwie anstrengend oder unbequem, mach das mal mit dir selber aus, wir wollen da jetzt irgendwie nichts von wissen. Und das finde ich hochgradig respektlos. Deswegen wünsche ich mir Respekt und einen Raum für Frauen, in dem sie so sein dürfen, wie sie sind. Weil ich finde, gerade auch in diesem etwas lauter werden und mehr in seiner Kraft sein, liegt ja total viel Wertvolles für die gesamte Gesellschaft. Und man muss es aber
total.
Ja, man muss das akzeptieren und integrieren.
Wenn du noch eine abschließende Botschaft hättest für unsere HörerInnen, wäre ja sozusagen so ein Raum zu schaffen und zu füllen, aber vielleicht nochmal so in deinen eigenen Worten ein mutmachendes Statement zum Ende.
Ja, also ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, ich kann immer nur von mir ausgehen und ich habe ja viele Frauen gesprochen und deren Geschichten auch gesammelt und ich finde, man muss sich so keine Sorgen machen, weil noch ganz viel Gutes vor uns liegt. Und auch wenn man durch schwierige Phasen zu gehen hat eventuell, kommen dafür auch andere Sachen mit dazu, die uns wieder ein bisschen stärker machen. Um das jetzt, also das soll jetzt gar nicht so platt wirken, es hört sich vielleicht ein bisschen platt an. Ich finde, dass man ganz viele Dinge dazu gewinnt, je älter man wird. Also je länger man lebt, desto mehr Erfahrungen hat man, die man irgendwie für sich nutzen kann. Und natürlich gibt es Dinge, die auf der anderen Seite weniger werden, aber also ich bin auf jeden Fall im Plus. Und ich glaube, wenn man genau hinguckt, ja, wächst man einfach nur.
Sehr schön. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Abschlusswort. Vielen, vielen lieben Dank, Stefanie, dass du bei uns warst. Hört rein in den Podcast 50 über 50, kauft euch das Buch. Und wir sagen, wir wiederholen nochmal vom Anfang. Ne? Das war jetzt die 250. Episode von Starke Frauen. Also wir blicken voller Stolz zurück auf die wundervollen und beeindruckenden Geschichten. Und nach wie vor ist das unser Freizeit-Herzensprojekt, das wir bislang mit einem kleinen, feinen Team stemmen dürfen. Inzwischen, also Grüße gehen raus an Eva und Luca für die Unterstützung beim Schnitt und auch an Daniel für die redaktionelle Vorbereitung. Die Skriptarbeit. Ja, Katrin, hast du noch ein paar Abschlussworte?
Ja, wir hatten es ja schon gesagt, ne? Wir gönnen uns jetzt ein bisschen mehr Luft zwischen den Folgen, aber das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin für euch da sind. Es gibt noch genug Frauen vorzustellen und sichtbar zu machen. Heute war eine zu Gast, auch nochmal von mir. Toll, dass du da warst, Stefanie. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder begegnen, wo auch immer. Wir sind ja in Hamburg, aber ich bin ab und zu auch in Berlin. Genau. Wann kommt die nächste Folge, Kim, dann demnach?
Die nächste Episode kommt in 2 Wochen, also am 5.12. Und da sprechen wir übrigens über die feministische Ikone Germaine Greer. Wenn ihr noch nie was von ihr gehört habt, unbedingt reinhören.
Auf jeden Fall, das ist mal ein Brett. Und natürlich auch noch der obligatorische Hinweis, folgt unserem Podcast, abonniert, liked, teilt ihn und schreibt uns gern, wenn ihr konstruktive Kritik habt. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns bleibt, natürlich sowieso immer von euch zu hören.
Genau.
Und dann
bleibt gesund und munter und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.
Tschüss.